geblieben. Jetzt wird es gleich einen Vortrag geben zu Docker im GIS, ist es, glaube ich, von Björn Schilberg. Es wird kurz noch der Vortragsrechner getauscht, aber ansonsten geht es dann quasi jetzt direkt los.
Ach, ich fange einfach schon mal an. Die ersten zwei Folien, die kriege ich noch so zusammen. Hallo, ich bin der Björn. Ihr seid in der Session Docker für den GIS-Einsatz. Und bevor ich loslege, frage ich euch doch erstmal am besten einfach. Wer hat schon mal von Docker was gehört? Okay. Nächste Frage. Wer hat schon mal das Tutorial ausprobiert?
Mein WLAN ist nicht da.
Ja, gut. Und wer hat schon mal tatsächlich Docker bei sich selber installiert? Und wer ist sogar noch einen Schritt weiter gekommen und hat Docker für den Entwicklereinsatz, Testeinsatz irgendwie eine Anwendung mal verpackt und ausgeführt? Okay, also die letzten zwei Fragen ungefähr mit Ja beantwortet haben, die können auch noch schnell im Programm gucken, ne, ob ihr vielleicht noch was Interessantes findet, weil das ist ja eine Einführung. Und wir gucken mal. Ich hoffe, dass das eine Einführung wird. Oh, es hapert noch an dem, Internet-Einsatz. Ach, dann machen wir einfach eine Fragerunde weiter, das ist super. Erzählt mir doch mal, was wisst ihr über Docker? Vielleicht können wir gleich ganz viele Folien überspringen und gleich zum spannenden Teil kommen. Freiwillige vor? Keiner traut sich. Verdammt, ich habe meine Folie. Ja, oh, bitteschön, Tom. Nee. Ach so, ich dachte, oder um mich zu sehen vielleicht noch, okay. Gut. Ja. Kennt sich irgendwer mit Virtualisierung aus? Schon mal Virtualisierung eingesetzt? Oh, das ist so eine schöne Teilung. Schade, dass ihr das nicht seht. Das teilt sich gerade in links und rechts. Das ist auch total super. Was habt ihr denn da so eingesetzt? Was kennt ihr denn da so? VirtualBox? Einfach nicken. Ja, ja, richtig. QEMU, KVM auf Deutsch, richtig. VirtualBox. Kommen auch drin vor, aber gucken wir uns nicht an. Aber ich glaube, um hinterher ein bisschen den Schnitt zu machen, um die Einordnung zu machen. Ich muss mal eben hier noch falschen. Wo ist mein... Ich kriege gleich noch 5 Minuten, ne? Schön. Ah, stimmt. Ja, das kommt nicht vor. Das ist eine gute Kombination, Oliver. Richtig. Macht ihr was eigentlich damit?
Das ist komisch.
Ja? Habt ihr MapProxy schon irgendwie mit Docker und Vagrant irgendwie verpackt? Ja. Ja, ist Tim Sutton eigentlich hier? Nee, ne? Ist überhaupt hier? Nee, auch nicht. Da ist doch die Degree-Ecke. Ihr habt doch auch schon mal was mit Containern gemacht, ne? Ja, siehste. Ja, ihr kommt auch vor, ne? Ich erwähne euch auch gleich noch. Super. Achso, ich kann schon mal euch alle an den Bildschirm zu Hause grüßen. Ne? Muss ich ja auch. Mein erstes Mal vor der Kamera. Ich bin etwas aufgeregt. Ne? Also hallo Osnabrück, Grüße aus Münster. Ui! Krass! Und Internet haben wir auch. Und lesen können wir es.
Ich muss nur kurz, Moment, Internet. Entschuldigung, jetzt ist schon mein Vortrag.
Wie? Nein, wir können auch versuchen, das interaktiv gemeinsam zu machen. CouchDB im Docker. Nee. Dann schmeißen wir die Folien einfach weg und dann wird es richtig spannend. Nee, okay, ja.
Schau mal, ob der nicht
geht. Ah, guck mal, das haben wir schon. Ja. Die erste Folie haben wir schon weg. Muss ich im Bild bleiben? Nee, das interessiert die da gar nicht. Schön. Okay, unsere Route für heute, ne? Docker und Container, das sind so Schlagwörter, die ihr gehört habt. Und wenn ihr schon mal irgendwann euch mit Docker beschäftigt habt, IX-Artikel oder heise.de gelesen habt, ne, dann seht ihr auch mal ganz viele Container. Von daher habe ich mir gedacht, ah, super Einführung, ein fettes Containerschiff mit ganz vielen Containern. Ja, was ist die Route für unser Schiff? Was ist Docker? Warum ist es interessant? Und man muss natürlich, vielleicht hatte ich mir gedacht, vielleicht hätte ich sie auch wegschmeißen sollen, die Folien. Ich bin hin und her gerissen, ihr könnt mir das nachher sagen. Was ist Virtualisierung? Und dann natürlich, okay, was ist Docker? Ja? Wie kann ich damit umgehen, ein bisschen verstehen lernen? Und was kann man damit machen? Ich bin gespannt, ob das, was ich vorhabe, funktioniert. Ich war nicht so mutig wie du, dass du das interaktiv machst. Ich habe was aufgezeichnet, ich hoffe, es läuft. Okay, was ist Docker? Ihr habt es alle irgendwie gehört. Das spricht sehr, sehr dafür, dass es irgendwie zumindest auch stark gehypt wird. Ne, das hat ganz viele Sterne bekommen auf GitHub. Ne, das ist das I like beim Facebook. Und es hat irgendwie ganz tolle Merkmale, die scheinbar total fancy und wichtig sind. Versionierung, Verteilung. Und wir gucken uns mal an, ob da tatsächlich irgendwas dran ist. Ne? Oder ob die da einfach immer so auf den Stern gekloppt haben bei GitHub. Virtualisierung. Was ist das eigentlich? Die Idee hinter Virtualisierung ist, dass moderne Computer, vielleicht auch mittlerweile viele alte, weil sie nichts mehr zu tun haben, sich die meiste Zeit langweilen. Und für viele Anwendungen, die man so machen will, ist vielleicht mehr als ein System nötig, was ich gerade auf dem Rechner habe. Also, was liegt näher, als so zu tun, als wäre ich ganz viele, weil ich langweile mich, also kann ich ja viel mehr Aufgaben machen. Wichtig vielleicht auch noch zu unterscheiden, was Virtualisierung nicht ist, es ist zum Beispiel keine Simulation. Das heißt, ich simuliere nicht irgendwelche Hardware. Das könnte spannend sein für Hardware oder Handys oder Prozessorplattformen, die noch gar nicht da sind, die noch in der Entwicklung sind, ist meistens auch deutlich langsamer. Emulation, deswegen mache ich die Trennung. Es ist keine reine Emulation, Virtualisierung, aber ihr werdet gleich schon das Wörtchen Emulation nochmal wieder hören. Also die Nachbildung des Verhaltens von beliebiger Hardware ist auch nicht der Fall. Ne? Zum Beispiel mache ich das bei nicht verfügbarer Hardware. QEMU haben wir zum Beispiel auch gehört. Kann sogar teilweise schneller sein. Was Virtualisierung ist, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ich habe euch da ein schönes Bildchen ausgesucht, ne? Ist Vervielfältigung. Also wirklich ganz, ganz viele Dinge. Das müsst ihr euch einfach vielleicht so ein bisschen ins Bewusstsein rufen. Dann bleibt das auch hängen. Das ist mein Lieblingsvorhintergrundbild. Einsatzgebiet für Virtualisierung, überall, wo sich die Hardware die meiste Zeit langweilt. Ich hoffe, ihr habt die verstaubte Tastatur bemerkt. Ich finde das schön, das Foto. So, Einsatzgebiet für Virtualisierung. Was können wir machen? Serversysteme, habt ihr euch vielleicht schon gedacht, ne? Trennung von Diensten, das ist ein bisschen IT-Admin-lastig hier. Ich versuche mal den Schwung zum Geo, zum GIS zu machen. Ne? Ich wollte schon immer mal meine PostGIS nicht auf dem gleichen Rechner haben, wie vielleicht mein Geo-Server oder mein Map-Server. Ne? Wegen ganz vielen Gründen. Also vielleicht denke ich mal drüber nach, das zu trennen. Kann man natürlich vielleicht auch mit Changeroute machen, aber Changeroute sind auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Da gibt es eine Studie, die ist verlinkt, die kann man sich angucken, ist ganz spannend. Testsysteme, Live-CDs. Gibt es noch die Foskis Live-CD? Wurde die verteilt hier? Ja, seht ihr, ne? Die kann man da auch wunderbar drin testen bei Virtualisierung. Komplexe Serversysteme, Betriebssysteme, Staging-Systeme. Und natürlich auch der klassische Fall, da wo es angefangen ist, da wo es auch bei uns angefangen ist, ist natürlich die Softwareentwicklung, kompatibilitätsdefinierte Umgebung. Arten von Virtualisierung, dann machen wir gleich den Bogen. Ich habe euch mal jetzt die drei, damit ihr auch endlich mal merkt, wir kommen in die richtige Richtung rausgesucht. Es gibt also Hardware-Virtualisierung, Paravirtualisierung hat man vielleicht auch schon mal gehört, wenn man sich mit dem Admin unterhalten hat. Und dann gibt es halt irgendwie die Möglichkeit, Container zu bauen. Drei Arten. Container, aha, da ist der Begriff wieder. Wir nähern uns ein bisschen dem Thema. Was ist Hardware-Virtualisierung? Zahlreiche Komponenten werden irgendwie emuliert. Was weiß ich, eine Grafikkarte oder so. Die CPU nicht. Wichtig, im Gastsystem kann nur die CPU des Hostsystems verwendet werden. Produkte, die dazu gehören, haben wir gerade am Anfang netterweise aus der linken Ecke gehört. VirtualBox, Xen, KVM. Paravirtualisierung ist eigentlich das Spielfeld. Wenn hier Admins sind, ihr dürft mich korrigieren. Ne? Ihr dürft da gerne rein grätschen. Ich bin kein Admin. Platsch hier ist bei dem Produkt ist Xen. Bei der Paravirtualisierung wird überhaupt keine Hardware emuliert. Es bietet halt eine spezielle API für die vorhandene Hardware an, damit ich darauf zugreifen kann. Und was bei Paravirtualisierung ein bisschen anstrengend ist, das Gastbetriebssystem, was ich auf dem Host laufen habe, muss irgendwie angepasst werden. Der Kernel beispielsweise. Und jetzt kommen wir so ein bisschen näher. Betriebssystemvirtualisierung mittels Container, überhaupt keine Emulation der Hardware. Das Hostsystem, die Container, die auf diesem Gastsystem sind, teilen sich quasi einen Kernel. Ich habe keinen Overload. Allein dadurch, dass halt meine ganzen Systemaufrufe nicht durch zwei Kernel gehen, wie das bei den anderen Virtualisierungen ist, sondern nur durch einen. Ich bin ein bisschen eingeschränkt, in Anführungsstrichen, das Gastbetriebssystem sollte dem Hostbetriebssystem, ich hätte da nicht schreiben sollen, ähnlich sein. Also nur Linux auf Linux ist möglich, also unterschiedliche Distributionen gehen, Gastsysteme starten viel, viel schneller. Die Abbildung musste ich bringen. Hey Volker, du hast Nachrichten. Nochmal gegenüberstellen. Virtuelle Maschine neben Docker. Ihr seht gerade, hier habe ich den Server. Ach, ich habe einen Laserpointer, genau. Hier habt ihr den Server, da ist irgendwie mein Gastbetriebssystem und ich habe ein Hypervisor, die ja quasi meine Gästen hier ab A, ab B spricht. Bei Docker fällt quasi der Hypervisor durch die Docker-Engine wird ersetzt und ich habe halt das Gast-OS als solche nicht, was zwischen meinen Anwendungen hängt. Was sollt ihr mitnehmen bis dahin? Das war ganz viel theoretisch. Ein Container ist keine virtuelle Maschine. Und Produkte. Wir hören nur Docker, aber auch, wie das bei freien Softwareprodukten üblich ist oder bei Open-Source-Produkten, auch Docker stand zumindest am Anfang auf den Schultern. Krass, ich kriege noch 5 Minuten. Stand auf den Schultern von schon bekannten anderen Lösungen, die es da gab. Was Docker eingesetzt hat am Anfang war halt Linux Containers. Es gibt noch ein paar andere, die sind hier aufgelistet, der Vollständigkeit halber. Was ist ein Linux Container? Fangen wir mal an, immer noch nicht das Wort Docker zu sehen ordentlich, weil am Anfang es ja auf Linux Containern bestand. Und ich finde es wichtig, das zu behandeln, weil es macht uns einiges klarer, wie Docker agiert. Es ist also eine leichtgewichtige Alternative zu diesen ganzen anderen Virtualisierungssachen. Es werden halt Umgebungen auf dem Betriebssystem gesetzt und die Instanzen laufen getrennt voneinander. Das ist das Schöne daran. Und halt diese Visualisierung, was ich in dem Bildschirmfoto gezeigt hatte, durch den Hypervisor und das IO-Handling, das entfällt. Allerdings, so schön einfach ist die Welt dann doch nicht. Der Admin wird ein bisschen verzweifeln, wenn ihr sagt, ihr möchtet LXC haben oder Docker. Ihr braucht einen speziellen Kernel, der muss bestimmte Eigenschaften haben, damit die Prozesse, das liest man gar nicht, meine Folie ist da unten abgeschnitten, damit die Prozesse, ach nee, da oben ist es, isoliert werden. Das muss der Kernel bereitstellen, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Das ist schon mal wichtig zu wissen. So, und hier endlich mal Betriebssystemvirtualisierung mittels Docker bis zur Version 9, Linux-Container und warum Docker gehypt wurde. Es machte das Handling von diesen LXC-Sachen viel, viel einfacher, viel, viel schöner, viel, viel portabler. Und das gucken wir uns gleich mal an. Hier seht ihr ungefähr, wie Docker aufgebaut ist. Da oben spreche ich meinen Docker an und ich kann entweder wählen hier LXC oder libcontainer. Libcontainer ist im Moment eigentlich das, was man standardmäßig seit den neuesten Docker-Versionen ab 0.9 verwendet. Gar nicht mehr das LXC, es wird aber auch noch parallel verwendet. Und hier sieht man, es werden ein paar bestimmte Dinge vorausgesetzt. Merkmale von Docker, virtualisiert Anwendung in portablen Containern, das ist spannend, das gucken wir uns gleich an. Es gibt sowas wie vererbbare Images, damit ich meinen Container erstellen kann. Ich kann eine beliebige Applikation starten und es wird nicht das gesamte Betriebssystem gestartet. Das macht das so schnell und es gibt halt so eine Registry von Verteilung für die Verteilung von den Containern. Debian benutzt einer von euch Debian? Ja, doch, okay, super. Also, ich bin auch ein Debian-Benutzer. Wenn ihr es nutzen wollt, macht es richtig Spaß ab Debian 8, wegen genau diesen Einschränkungen aktuellen Kernel. Mindestens 3.10 müsst ihr haben. Wenn ihr denn doch noch einen aktuellen, also ein stabiles Debian haben wollt, dann nehmt ihr einfach den Kernel aus dem Jesse raus. Getting started könnt ihr euch zu Hause in the privacy of your own gerne mal ausprobieren. Dort gibt es eine Webkonsole im Browser, wo ihr ohne Schaden anzurichten könnt, üben könnt. Das gucken wir uns jetzt nicht an. Die Technik hinter Docker auf der Kommandozeile, der schon mal so weit gekommen ist, weiß, okay, ich muss irgendwie einen Server starten, das mache ich mit Docker-D und ich habe irgendwie auf der Kommandozeile den Befehl Docker. Mit dem kann ich irgendwie mit diesem Ding kommunizieren, agieren. Das Ganze haben wir vielleicht in einer anderen Session schon mal gehört. Go ist auch eine Sprache, die immer mehr kommt, ist in Go implementiert, aus unterschiedlichen Gründen. Docker-Vokabular. Images, Container und Layer. Was ist ein Image? Das ist tatsächlich die portable Abbildung, die ich nehmen kann und irgendeinem anderen geben kann und sagen, hier ist meine Anwendung drauf, viel Spaß. Container, das ist quasi die ausgeführte Instanz, dort, wo die Dinge ausgeführt werden, da sind Änderungen möglich, das verfällt, sobald ich den Container beende und es nicht gespeichert habe. Und der Layer, das sehen wir auch nochmal, das ist quasi das Ergebnis einer Änderung, wenn ich mit Docker arbeite. Es gibt verschiedene Arten anzufangen. Als ich Docker gelernt habe, habe ich versucht, interaktiv mit den Docker-Befehlen zu arbeiten, bis ich mich mit dem Docker-File beschäftigt hatte. Und ich würde euch einfach raten, nehmt auch das Docker-File. Es ist viel einfacher. Es ist eine Art Make-File, wie ich beschreiben kann, wie mein Docker-Image auszusehen hat. Da gibt es verschiedene Anweisungen, die gucken wir uns gleich nochmal an. Ich habe euch was mitgebracht. Ich habe euch ein Docker-File mitgebracht, wo ich einen WMS-Dienst erstellt habe auf Basis von Map-Server. Entschuldigung, Degree-Community. Das ist es schon. Das ist alles, was ihr eigentlich braucht, um quasi einen Map-Server mit Daten, die verstecken sich hier unten in dem Verzeichnis Ops, zum Laufen zu bringen. Ihr nehmt euch ein Debian-Image, sagt, ich bin der Maintainer. Ihr könnt auch Kommentare machen, nämlich wer Debian kennt, sagt dann, okay, ich möchte irgendeinen Apache, den brauche ich und ich möchte Map-Server haben. Und dann möchte ich die ganzen, in dem Fall sind es Shapefiles und diese ganzen Konfigurationsdateien für den Map-Server im Verzeichnis Op, die möchte ich von meinem Host-Betriebssystem in mein Gast kopieren und ich möchte den Port des Map-Server, also des Apaches, freischalten, damit ich den quasi ansprechen kann. Das ist schon quasi ein Docker-File. Das ist total super. Wenn man das bauen will, wenn man quasi ein Image erstellen will, dann macht man das quasi mit Docker Build und sagt dann, das soll Frida heißen. Jo, das soll Frida heißen. Frida, das sind die Osnabrücker freien Daten, die dahinter hängen. Und wir gucken uns mal an, was passiert, wenn ich Docker Build sage. Ich kann History aufrufen und jetzt sehe ich hier schon auch ein Charakteristikum von Docker, eine ID. Es geht eigentlich nichts ohne ID. Und dieses Docker-File wird nach der Reihe quasi abgearbeitet, von unten nach oben. Und hier wird jedes Mal quasi ein Layer erstellt, ein Zwischenschritt, der gespeichert wird. Und man sieht auch, wie viele Daten hinzukommen. Der Map-Server bringt viele Abhängigkeiten mit 180 MB, werden da verbraten. Meine Daten sind nur 3 MB groß. So sieht das Ganze in der Grafik quasi aus, das Docker-File quasi nochmal daneben und man kann es halt, diese Grafik halt auch mit einem Befehl erstellen, wer sich halt unter dieser textuellen Darstellung nichts vorstellen kann, so sieht das Ding quasi aus. Juhu, ich schaffe es noch, bevor die Zeit zu Ende geht, zu meiner Demo-Time. Debian-Container samt Map-Server erstellen. Oh, ich habe einen Gehilfen, danke Volker. Klick mal bitte auf den Link.
Darf ich ganz kurz...
Wen killst du denn da? Mich schon? Ich habe noch Zeit, Volker.
Okay. Ja, wo soll ich hin?
Hast du da drauf geklickt? Da hätte was aufgehen müssen.
Ja, Moment.
Ja, da auf diese HTTP, das ist ein interaktiver...
Das könnte schwierig werden.
Oh, wieso wird denn das schwierig? Ich brauche doch nur einen Browser. Ich kann auch weitermachen, aber das ist das Schöne.
Kann ich das kopieren irgendwie? Entschuldigung. Ja, der Firefox ging hier irgendwie nicht. Das
Juhu, okay. Anstatt ganz viele, die Folien am Ende sind nämlich genau meine Notfallrechnung, falls das nicht funktioniert. Deswegen gönne ich mir jetzt einfach noch ein bisschen Zeit. Dort ist das, was ich euch gerade erklärt hatte, eigentlich genau das, was da passiert. Ich habe ein Verzeichnis, da gibt es einen Docker-File. Warum fängt das wieder von vorne an? Und wenn ich Docker Build sage, dann passiert ganz, ganz viel am Ende. Das tut auch gar nicht weh. Ich arbeite lokal, ich arbeite noch nicht mit der Außenwelt. Das ist auch die Befürchtung von ganz vielen. Und ich arbeite auf meinem eigenen Rechner und kann Dinge ausführen und starten. Und ich mach mal hier ein bisschen schneller. Ich habe ja so einen tollen Timeslider hier. Ne, ich installiere mir den Map-Server, da kommen die ganzen Pakete rübergerauscht. Und genau, ab da unten wird es dann quasi spannend. Dann sagt er mir nochmal, was er gemacht hat. Und dann kann ich Docker Run sagen. Und ich habe irgendwie jetzt die Pause-Taste geklickt. Und wenn ich Docker Run sage, kriege ich halt eine ID zurück. Und ich kann meine erste Anfrage an den Map-Server schicken. Zum Beispiel da unten gibt mir ein Get Capabilities. Und schon kommt da ein Get Capabilities zurück. Und ich habe eine lauffähige Instanz, die ich auch noch beenden kann. Achso, kann ich die Folie wieder haben? Wir verzichten auf Fragen. Ihr hattet am Anfang die Möglichkeit von Fragen. Oh, 2 Minuten. Kriege ich hin. Genau. Zusammenfassung starten eines Containers. Das hier ist der spannende Punkt, wenn ihr gefragt habt, Mensch, jetzt habe ich den Map-Server da drin, aber ich kann mit dem nicht reden. Intern in so einem Container läuft der Map-Server. Ihr müsst die Tür aufmachen und das macht ihr einfach da, indem ihr sagt, okay, intern ist er Port 80 und ich guck mal, was ich selber noch für einen freien Port habe. In dem Fall war es ein Zufall, dass ich da nichts installiert hatte, konnte ich auch den Port 80 nehmen. Es gibt auch einen Schalter für automatisch, gib mir irgendeinen freien Port. Er sagt euch dann, welchen Port und dann könnt ihr quasi mit eurer Instanz arbeiten. Nichts geht ohne ID. Ganz wichtig, wenn ihr die ID rausfinden wollt, zum Beispiel im laufenden Betrieb, könnt ihr das über Docker PS machen und dann könnt ihr da reingehen, das ist neu seit Schlag mich tot Version 1.3 oder so, vorher war es ein bisschen umständlicher, könnt euch eine Prozessliste angucken lassen, ihr könnt interaktiv über Bash mit dem Ding arbeiten, ihr könnt ihn löschen, ihr könnt ihn stoppen und jetzt wird es richtig spannend, portabel. Was mache ich denn jetzt, wenn ich mir jetzt so einen Docker-File erstellt habe und die Testing-Leute sollen damit tatsächlich mal arbeiten? Die sollen ihre Tests gegen diesen Dienst laufen lassen. Es gibt verschiedene Arten, insgesamt zwei auf der Kommandozeilenebene und eine über die Registry. Ich kann sowas wie Docker Save oder Export sagen. Das eine ist mit Metainformationen, das andere ist ohne Metainformationen. Dann kriege ich ein Tararchiv und das kann ich irgendwohin verschieben. Zur Not auch mit E-Mail schicken, wenn es nicht so groß ist. Und kann sagen, hier ist meine Instanz. Ja, das war ein schlechtes Beispiel. Ne? Jetzt teste doch mal. Ne? Oder ich kann dem Kunden sagen, das wollte ich sowieso schon immer mal machen, wenn ich ein Angebot schreibe oder so, soll ich Ihnen das auch einpacken? Dann kann ich sagen, ja, ne, ich kann Ihnen das auch einpacken. Das ist super. Vorher musste ich lange Betriebshandbücher schreiben oder eine Installationsanleitung. Dann haben die Copy und Paste gemacht, haben mich angerufen, geht nicht. Ja, die Ausrede habt ihr nicht mehr. Schön, genau. Verteilung über Docker habt, ist freie Software, dort gibt es öffentliche Repositories, die sind kostenlos, ihr kennt das von GitHub, wenn ihr Privacy, ne, auf your own haben wollt, müsst ihr dafür tief in die Tasche greifen, 7 US-Dollar, 5 Euro oder so. Ihr könnt euch das aber auch selber aufsetzen, weil es freie Software ist, das ist auch super, habe ich auch gemacht, ist nicht so schwierig. Wenn ihr mit der Registry arbeiten wollt, gibt es Befehle, das zu tun, haha. Und es gibt schon vorgefertigte Images. Ihr müsst euch das nicht alles selber bauen. Postgres, Degree könnt ihr fragen, sitzen da in der Ecke. Ja, und Map-Server gibt es demnächst auch noch. Fazit, was kann ich? Meine Software einpacken. Sie hat überall dasselbe Verhalten, egal wo ich es ausführe. Ich habe ein Rezept, was ich schreiben kann, ist automatisiert Build. Und wenn ihr zum Entwickler geht und der sagt, ja, bei mir hat es aber funktioniert, ne, und euch so angrinst, wird nicht mehr passieren. Ne? Wenn ihr Container, wenn ihr Docker verwendet, fällt das weg. Die Admins müssen nichts mehr abtippen und auch Server-Tagebücher. Führt jemand Server-Tagebücher, vielleicht sogar noch in Word? Vergesst es einfach. Okay? Gut. Ja, die Abbildung fand ich wunderschön. Ich kann es überall deployen. Ne? Und wenn es unter Linux läuft, läuft es auch unter Docker. Dankeschön.
So, wunderbar, Dankeschön. Wir haben Zeit für eine Frage. Ich nehme jetzt leider einfach den ersten. Tut mir leid.
Das mit den Ports ging mir ein bisschen schnell.
Ach so, ja. Soll ich nochmal?
Also wenn ich, da mappen sie diese 80 vom Host auf die 80 vom Container, richtig?
Nee, das ist die 80 vom Container auf die freie 80 von meinem Host quasi.
Ja,
Also andersrum, ne? Quasi, du musst dir vorstellen, ja, du gehst durch die Containertür, machst die Containertür
das,
auf. Ne?
Was würde ich denn machen, wenn ich das nur an Localhost binden wollte?
Ja, weil das ist ja, wir können es auch anders machen. Überleg mal, dein Host wäre irgendwie, sag ich was Falsches, Sascha? Achso, du kannst ruhig sagen. Also überleg mal, dein freier Port auf dem Host wäre 1234, dann würdest du 80:1234 schreiben. Richtig? Dankeschön, ja. Mhm.
Ach so, ja, aber also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, naja gut, auf meinem 80 liegt bereits ein Apache oder sowas. Ja,
dann such dir was anderes aus, welche Portnummer bei dir auch immer frei ist.
Ja gut, und die will ich vielleicht nach außen nicht exposieren, sondern will die an 127.001 binden. Also das ist ja so ein typisches Ding.
Ja, ich habe euch natürlich noch viel verheimlicht. Ne? Es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten, Container miteinander zusammenzustecken, Stichwort Docker-Link. Und es gibt natürlich auch, wenn ich mit dem Außen agiere, auch noch andere Möglichkeiten, irgendwie die Ports durchzuleiten.
Das tut mir leid, dass ich dich jetzt unterbrechen muss, aber wir haben keine Zeit mehr.
Wenn du mich so lieb anguckst, hast du das. Dankeschön.
Sie haben jetzt die Möglichkeit, den Raum zu wechseln oder Björn sicherlich auch noch mit Fragen zu löchern oder einfach hier sitzen zu bleiben und was über CouchDB zu erfahren. CouchBase, Entschuldigung.